kommt Zeit, kommt Rat. Und das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Man darf sich nicht so gedrängt vom Leben fühlen und schon gar nicht darauf hören, wenn die Mami mal wieder sagt, Mensch, du musst jetzt aber, nee, ich muss nichts. Wenn, dann möchte ich das, aber ich muss es doch nicht. Das ist doch mein Leben.
Herzlich willkommen beim Quarterlife Chaos Podcast, der Podcast für die verrückte Phase zwischen 20 und 30. Mein Name ist Miriam Thalheimer und in diesem Podcast teile ich Impulse, Tipps und Tricks aus dieser Phase und interviewe spannende Menschen rund um das Thema Quarterlife Crisis. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder Unterstützung für dein Quarterlife Chaos gebrauchen kannst, dann schreib mir doch einfach gern und wir sprechen darüber. Meine Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und denk immer daran, es ist nur eine Phase und wir machen das Beste draus.
Alles hinterfragen und dann keine Antworten finden. Marion kennt das auch von sich und mittlerweile hat sie ihren eigenen Weg gefunden, ist Mama und Life-Coach und dadurch sehr, sehr happy. Und passend dazu hat sie ihre Finally Happy Academy gegründet, mit der sie Frauen unterstützt, auch ihren Weg zu finden. Und aus diesem Grund dachte ich mir, das ist doch perfekt für diesen Podcast hier und für alle, die ihren Weg noch finden wollen. Deshalb freue ich mich sehr, Marion, dass du hier mit in dem Podcast bist und dass du heute deine Erfahrung mit uns teilen wirst, wie du deinen Weg gefunden hast. Ja, und wie du die Menschen dabei unterstützt. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für deine Einladung.
Sehr, sehr cool. Und zu Beginn mache ich es immer so, dass ich die Leute erstmal vorstellen lasse, weil ja viele vielleicht dich auch noch nicht kennen. Und da habe ich mir überlegt, wäre es ja cool, wenn du drei Eigenschaften oder drei bestimmte Sachen von dir nennen könntest, die dich ausmachen.
Okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ich bin Marion, ich stelle mich gerne nochmal vor. Ich bin in Berlin geboren, Berlin-Lichtenberg, wohne jetzt in Bernau bei Berlin, bin also ein bisschen in die Grüne gezogen, habe 3,5 Jahre im Ausland gewohnt in Spanien und brenne auch für dieses ganze südländische Tapas-Essen und spanische Mentalität. Das ist absolut toll. Ja, genau. Wenn ich am Meer bin, dann merke ich einfach so, hey, da bin ich jetzt voll zu Hause. Und du meintest Eigenschaften. Also meine besten Eigenschaften sozusagen, wolltest du dann jetzt hören? Oder?
Ja, was dich beschreibt. Also wenn ich jemanden nicht kenne, wie würdest du sagen, wer bist du in drei Wörtern? So ganz kurz zusammengefasst.
Okay, temperamentvoll, Krebs vom Sternzeichen, was wahrscheinlich schon einiges aussagt, aber auch sehr aufopferungsvoll für andere.
Das sind schöne Eigenschaften.
Jeden, ne?
Doch, sehr cool. Und du hast ja auch schon im Vorgespräch mit mir so erwähnt, dass du ja selber auch so das Quarterlife-Chaos kennst, also so erstmal rausfinden, wer bin ich überhaupt? Und die ganzen Fragen, was will ich machen, wer bin ich, wo will ich hin? Und hast du auf diese Fragen heute, so wie du jetzt hier vor uns sitzt, Antworten gefunden?
Auf jeden Fall, jede Menge. Jede Menge Antworten und viele Sachen, die ich gerne hätte früher auch schon gewusst.
Was denn zum Beispiel?
Ich hätte früher gerne gewusst, zum Beispiel, dass man sich nicht über Dinge Gedanken machen soll, die vielleicht gar nicht eintreten. Mhm. Wie oft hat man sich so Szenarien ausgemalt, so, oh Mann, und dann war man den ganzen Tag irgendwie schlecht gelaunt und weil man irgendwie Angst hatte auch. Und am Abend kommt man nach Hause und stellt fest, okay, das ist ja alles überhaupt gar nicht passiert. Also den ganzen Tag umsonst Sorgen gemacht.
Ja, da habe ich einen Lieblingsspruch, der heißt nämlich 95% aller Befürchtungen treten nie ein. Und wenn man das mal schaut, im Alltag ist das echt so diese 5%, das sind die schlimmsten, die man sich die Gedanken macht und totale Angst und die treten einfach nie ein.
Genau, so sieht's aus, ja. Aber das ist doch super, wenn du das jetzt schon gemerkt hast. Perfekt.
Ja, aber die Umsetzung ist ja das Entscheidende am Ende, ne? Das ist die hohe Kunst. Genau. Und du hast ja dann dadurch auch mit dir und deinen Fragen und den Wünschen auseinandergesetzt. Würdest du sagen, dass diese Phase damals entscheidend war, um deinen Weg heute zu gehen?
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht den Weg damals so gegangen wäre, wie ich ihn gegangen bin, also Thema ins Ausland gehen etc., dann wäre ich wahrscheinlich heute A, nicht so, wie ich bin und B, ob ich den Weg dann gegangen wäre, dann und wenn ich mich nicht rausbewegt hätte, auch gerade aus dem Ort, wo ich hergekommen bin, wenn ich dann noch immer leben würde, dann glaube ich, dann würde ich ein ganz anderer Mensch wahrscheinlich vor dir sitzen.
Und das ist auch so spannend, weil viele gehen ja nach dem Abi oder nach dem Studium ins Ausland, gehen reisen und gerade jetzt zu Corona-Zeiten habe ich schon ganz viele Postings gelesen, was heißt, ja, was machen denn jetzt die Leute, wenn sie nicht nach Australien reisen können, um sich selbst zu finden? Und würdest du behaupten, dass es so ist, dass man vor allem im Ausland mehr diese Fragen für sich klären kann, weil man einfach den Abstand zur Familie und dem Alltag hat? Oder warum bist du damals ins Ausland gegangen?
Also, ich bin damals ins Ausland gegangen, weil ich, ich hatte ja schon mal angedeutet in einem persönlichen Gespräch mit dir, dass ich eine sehr schwierige Kindheit hatte. Ich habe einfach abgebrochen mit allem. Und ein Grundgedanke von mir war auch so, okay, was passiert denn jetzt als nächstes? Also, ich bin damals von heute auf morgen Hals über Kopf von zu Hause ausgezogen, weil super Stress zu Hause mit den Eltern. Und dann habe ich mir einfach gedacht, was passiert jetzt als nächstes? Jetzt lernst du einen Mann kennen, dann kriegst du ein Kind und dann bist du tot. So, voll langweilig. Hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ich wollte weg. Meine Eltern sind nie mit mir in Urlaub gefahren. Also habe ich gedacht, ja, gut, was gibt es denn im Ausland so für Jobs? Und dann bin ich einfach los mit meinen 50 Euro in der Tasche und habe mir da einen Job gesucht und eine Wohnung vorher. Und dann, ja, ging es halt los in Richtung Süden.
Verrückt. Und was hat dir das gegeben? So, war das ein Freiheitsgefühl zu wissen, du hast eigentlich nicht viel, aber du musst daraus was, oder nicht müssen, aber du darfst daraus jetzt was für dich kreieren. Also geh da mal, nimm uns da mal mit, wie fühlt man sich denn, wenn man eigentlich erstmal nichts hat und von ganz null nochmal anfängt, alles aufzubauen, sein ganzes Leben umzukrempeln?
Ja, wie fühlt man sich da? Ich meine, es ist natürlich ein super aufregender Moment, ja, wenn du da so, ich weiß noch, ich bin aus diesem Auto ausgestiegen und der Marc, so hieß er, der Chef von mir, der sah aus wie so ein Zuhälter. Dann habe ich natürlich den Moment auch total die Panik irgendwie bekommen und dachte mir so, ja, okay, war das jetzt wirklich eine kluge Idee? Der junge Mann, bei dem ich damals noch gewohnt habe, das war so ein Freund und der hat gesagt, nach 3 Monaten bist du eh wieder da. Und das hatte ich so in meinem Kopf. Ich dachte mir einfach so, okay, das werde ich dir jetzt beweisen. Mhm. Und ich habe am Anfang damals tatsächlich in einem Callcenter gearbeitet. Da ging es so um Lotto Österreich etc. nach Österreich verkaufen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist das denn hier? Ich habe mir auch vorher nie Gedanken darüber gemacht. Was ist denn das eigentlich so konkret für einen Job? Was macht man? Habe ich auch vorher noch nie gemacht. Aber der Gedanke, einfach wegzukommen, der war halt viel stärker. Mhm. Und dann sitze ich da also in diesem Büro und höre die so alle reden und die haben dann da alle so ihre Schallschutzwände und denke mir so, oh nee, da will ich wieder gehen. Und am ersten Abend, da stand ich so bei der einen jungen Dame, wir haben so in WGs halt gewohnt, mhm, und dann stand ich da auf dem Balkon und habe gesagt, ich halte das hier nicht aus, ich gehe wieder sofort. Mhm. Den Job werde ich nicht machen, habe ich keine Lust drauf, die Gegend hier, El Arenal am Ballermann auf Mallorca, auf keinen Fall. Ich war ja auch vorher noch nie auf Mallorca gewesen, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ich habe mir einfach nur die Strände die ganze Zeit angeguckt, weil das für mich irgendwie so das Wichtigste war.
Ja,
aber dann, du, Step by Step, was soll ich dir sagen? Dann bin ich geblieben, dann habe ich mich einfach, habe ich mich dieser Herausforderung sozusagen einfach gestellt und habe gesagt, so nein, ich will einfach nicht, dass der Recht hatte und sagt, ich bin gleich wieder da. Und das hat mich so zur Kämpfernatur im Endeffekt werden lassen. Mhm. Und dann bin ich da jeden Tag hingegangen. Und habe das dann auch, ich war Beste im ganzen Büro am Ende, von der Verkaufsleistung her. Ich habe eine teamleitende Position gehabt dann. Ich habe ein Team gehabt mit 5 Leuten, die ich quasi geschult habe, gecoacht habe und so weiter. Dann habe ich mich hochgearbeitet, habe ich im Recruiting gearbeitet. Dann habe ich die ganzen Guru-Tänzer in den Diskotheken quasi rekrutiert und Tänzerin und Promoter von der Playa de Palma. Und also das war schon, also geile Zeit, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und das Spannende ist ja, du hast aus einem Umstand, der dir am Anfang gar nicht gelegen hat, was kreiert, wo du ja heute rückblickend sagst, es war der Hammer und die Erfahrung willst du nicht mehr missen. Kannst du da einen Tipp geben? Weil ich kenne das auch von mir, wenn man hat vielleicht sich eine andere Erwartungshaltung gehabt an den Job, an vielleicht eine Beziehung auch, an eine Wohnung gegen, was auch immer, und dann kommst du dahin und es ist anders. Und wie schaffst du es dann, so wie bei dir, jetzt daraus eine Erfolgsstory in Anführungszeichen zu machen, dass du sagst, du gehst da rein und du machst das Beste daraus? Was sind da so deine Tipps?
Ja, durchhalten. Einfach nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, der Sache, sei es der Freund oder der neuen Arbeit, erstmal eine Chance geben, erstmal eintauchen, weil an manche Dinge muss man sich erst gewöhnen. So, wenn zum Beispiel der neue Freund irgendwie, wenn der nachts immer schnarcht, dann hast du dich unter Umständen auch nach einem Monat daran gewöhnt, auch wenn du vielleicht vorher direkt mit ihm wieder Schluss machen wolltest. Und man muss sich einfach selber auch Zeit geben, sich mit den neuen Dingen abzufinden, weil der Mensch ist einfach mal ein Gewohnheitstier. Ja. Alles, was er nicht kennt, ist erstmal befremdlich, ist erstmal irgendwie ein bisschen doof. Aber du kannst dich an alles gewöhnen. Und warum nicht diese Dinge auch mal als Challenge, als Herausforderung so sehen?
Das ist richtig, richtig spannend. Finde ich nämlich auch. Und du hast dann daraus auch ja das mega Ding kreiert, nämlich die Finally Happy Academy. Und der Name, also ich finde ihn ja richtig schön. Geht es darauf zurück, dass du damals im Ausland da so geprägt wurdest? Hast du daraus für dich die Kraft genommen, gesagt, du willst jetzt dein eigenes Ding machen? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen?
Also sagen wir mal so, es ist so zustande gekommen, weil damals, ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin. So, ich wusste nicht, wo ich hin will, ich wusste nicht, wer ich bin. selbstbewusst war ich zwar schon, aber trotzdem so dieses Mühe, dass man sich wirklich durchsetzen kann und so ein festes Standing hat, das hat halt damals noch gefehlt. Jemand hat was gesagt und ich habe dann irgendwie geglaubt, das ist jetzt auch meine Meinung. Klar, mit der Sache des Recruitings und so weiter, dieser Personalverantwortung, hat sich das natürlich schon alles gewendet, das ganze Blatt. Aber ich habe mir halt auch viel Zeit genommen. Ich war natürlich auch viel alleine am Meer. Du musst ja auch erstmal Menschen dort kennenlernen und Menschen auch, mit denen du Lust hast, auch deine Freizeit zu verbringen. Ja. Aber ich war halt auch viel mit mir alleine beschäftigt und ich bin so ein Schreibemensch sozusagen. Mhm. Und da habe ich halt angefangen, mich so peu à peu einfach so selber zu analysieren. Ich habe halt überlegt, so wie kann ich denn rausfinden, wer ich eigentlich bin? Und da habe ich halt angefangen, mir gewisse Fragen zu stellen.
Mhm. Fragen. Was war so die krasseste Frage, die du dir gestellt hast, wo du sagst, das war so ein bisschen auch der Gamechanger?
Das ist eine spannende Frage. Einen klassischen Gamechanger? Alle Fragen, muss ich dir sagen, haben mich zu dem zurückgeführt, wer ich bin und was ich bin. Ich habe mir alleine schon die Frage gestellt, was waren meine Ziele im Leben, die ich erreicht habe? Und dann habe ich mich gefragt, mit welchen charakterlichen Eigenschaften von mir habe ich das eigentlich erreicht? Okay. Und alleine diese Frage mir zu beantworten und zu sagen, ja, okay, warte mal, das ist ja wirklich eine richtig gute Charaktereigenschaft von dir. Das hat mich schon so irgendwie so ein Stück wieder so zu mir selber einfach geführt. Dann habe ich mich so mehrmals auch dort gechallenged. Also ich habe zum Beispiel da so einen Fallschirmsprung gemacht oder bin von so einem Berg runtergesprungen und so. Ja. So einfach so Dinge. Ich habe halt irgendwann auch aufgehört, darüber nachzudenken, was könnte passieren. Und das habe ich ja schon damals zu dem Zeitpunkt gemacht, als ich dann losgegangen bin. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man ins Ausland geht unter diesen Voraussetzungen, dann gibt es bestimmt Leute, die sich so eine Für- und Widerliste schreiben oder so. Definitiv. Aber die habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach losgegangen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Heutzutage, na klar, jetzt bin ich Mama, jetzt wäge ich die Sachen nochmal extremer ab. Aber damals war mir Tute und war super, dass es mir egal war.
Verrückt. Ja, und dann hast du festgestellt, du hast die Fragen für dich beantwortet und bist du dann dadurch draufgekommen, wer du bist, oder sagst du, das ist so ein Prozess, einfach immer wieder zu fragen, wer bin ich, was macht mich aktuell aus, weil ich glaube, dass es ja häufig auch so ist, wir verändern uns ja logischerweise. Das heißt, ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, ja, okay, ich bin eher ein zurückhaltender, ruhiger Mensch. Wenn mich die Leute heute treffen, sagen sie, ja krass, du bist super extrovertiert und direkt offen, und ich sage, nee. Also das ist immer so, es verändert sich ja im Laufe der Zeit. Hast du das auch bei dir festgestellt, dass du da damals im Ausland noch jemand anders warst, als wenn du jetzt heute als Coach tätig bist?
Nein, ich habe mich tatsächlich dahin entwickelt, so wie ich jetzt bin. So tatsächlich, ja, muss man ehrlich sagen. Also dieses Taffe und dieses Selbstbewusste und zu sagen, so ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich hin will und das, was ich möchte, das schaffe ich dann halt eben auch umzusetzen.
Ja.
Da gab es irgendwie dann gar keinen Zweifel daran mehr.
Krass. Und kam dadurch auch so der Wunsch bei dir, das bei anderen auch irgendwie ja in ihrem Leben so sie zu verändern, ihnen zu zeigen, wo ihr Weg hingeht und dass sie quasi glücklich werden? War das so ein Wunsch damals oder hat sich das jetzt erst in den letzten Jahren bei dir ergeben?
Ich habe, also damals, als ich da auf Mallorca war, da war ich ja dann irgendwie 24, als ich wieder zurückgekommen bin, da habe ich nicht drüber nachgedacht, Life-Coach zu werden. Da habe ich einfach nur gedacht, so, wie kann ich mich jetzt in Berlin wieder irgendwie möglichst placen und wie kann ich hier wieder ankommen sozusagen.
Wieso bist du überhaupt zurückgekommen? Das ist eine gute Frage.
Wie bin ich zurückgekommen, ist übrigens auch eine extrem spannende Frage. Da gibt es auch eine richtig lustige Geschichte tatsächlich zu. Ich bin damals zurückgegangen, genau, weil die Firma dann insolvent geworden ist. Ich bin nicht dafür verantwortlich, muss man sagen. und dann war damals irgendwie nicht so richtig, da habe ich auch meine Familie irgendwie vermisst und meine Freunde und so. Und dachte ich mir so, oh nee. Und irgendwie ist Mallorca halt auch klein geworden irgendwann. Mhm. Vielleicht, wenn ich da einen Mann kennengelernt hätte, mich verliebt hätte, heute schon 10 spanische Kinder hätte, dann wäre es irgendwie anders gewesen. Aber ja, unter den Umständen bin ich dann zurückgegangen. Aber ich bin später nochmal hingegangen. Von daher. Ja, und dann bin ich halt nach Berlin wieder gegangen und habe halt ganz lange, ich habe dann nicht gleich losgestartet als Life-Coach oder so, weil ich war ja immer noch 24 und wie so ein kleiner bunter Hüpfer, der nicht weiß, ob er nach links oder rechts gehen soll. Halt.
Ja.
Und dann habe ich halt im Bereich Vertriebsassistenz gearbeitet, Recruiting, all sowas, Key-Management, also einfach Kundenbetreuung sozusagen halt, Vertrieb ganz stark lastig, also eine Position quasi, die halt alle im Bereich HR sind. Ja, und dementsprechend hat sich das halt auch gebildet und die Menschenkenntnis gebildet und so. Und gerade auf Mallorca übrigens, ne, als ich die Interviews geführt habe zum Beispiel, dann saßen da so Menschen vor mir, die haben mir dann erzählt, sie haben die größten Firmen in Deutschland und ach, sie hatten darauf keine Lust mehr und so. Und ja, sie sind schon sehr wohlhabend. Und ich meine, das ist ja dann wie so ein Dorf. Dann lernst du ja den kennen und der kennt den und dann redest du über den. Und dann sagt er so, nee, der hat gesagt, der hat ja so ein Insolvenzverfahren in Deutschland. Seine Frau hat ihn verlassen. Und dann dachte ich mir schon so, oh, wow. Und dann habe ich angefangen, auch die Menschen so zu analysieren, die Gesichter auch so ein bisschen abzuscannen und habe mir gedacht, könnte das stimmen? Und da habe ich mir auch mehrere Bücher natürlich darüber gelesen, irgendwie, wie man den Menschen deuten kann, was man aus dem Gesicht rausziehen kann und so. Und jetzt bin ich immer so ein kleiner Scanner, so wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann scanne ich. Ja. Und manche Freunde sagen das dann auch immer zu mir so, na, du scannst wieder, oder?
Ja. Ist ja super spannend. Dann hast du wahrscheinlich dadurch auch so ein bisschen diese Leidenschaft entwickelt, überhaupt mit den Menschen zu arbeiten, oder? Also ich meine, Vertrieb ist ja 1:1 mit den Menschen und du kümmerst dich ja um die Bedürfnisse, du kümmerst dich um den Gegenüber. Das ist ja jetzt im Coaching eigentlich nichts anderes.
Genau, richtig. Also der Hang zu Menschen war sozusagen schon immer da. Ja. Aber auch der Hang sozusagen dazu, den Menschen halt auch einfach zu helfen, auf so einem Wir-Gefühl irgendwo zu arbeiten, weißt du, so auf gleicher Ebene einfach. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich damals, als ich mich von meinem damaligen Freund getrennt habe. Da war ich ziemlich fertig, war dann 3 Jahre mit dem zusammen. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, warte mal. Ich bin ja so ein Typ, ich plane ja immer alles schon von vornherein. Wenn ich also schon weiß, dass der mit mir Schluss macht, dann überlege ich schon von vornherein, was mache ich. Und damals habe ich gedacht, okay, warte mal, da gibt es doch sowas wie so einen Coach oder so einen Mentor oder so. Den nehme ich mir dann, wenn ich am Boden zerstört bin. Und das war so das erste Mal, wo ich irgendwie überhaupt mit diesem Thema in Berührung tatsächlich gekommen bin. Ja, und dann hat mich das Thema Psychologie halt so doll interessiert, dass ich dann halt ein 3-jähriges Studium gemacht habe, mehrere Weiterbildungen gemacht habe und dann bin ich halt immer mehr so in diese ganze Schiene der Psychologie reingekommen. Und da meine Freunde immer zu mir gesagt haben, so du, weißt du, so gut, wie du jemanden beraten kannst in Krisensituationen, mach es doch beruflich. Mhm. Ja, und da ist dann irgendwo auch der Gedanke der Academy entstanden und hat das alles dann irgendwie so ein bisschen einfach seinen Lauf genommen.
Ja, und glaubst du, weil das heißt ja auch Finally Happy Academy, ich glaube, dass häufig die Leute im Alltag vergessen, dieses Glücklichsein. Also glücklich zu sein, zu vergessen, ist, glaube ich, so ein Alltagsproblem bei uns, weil ich bin der Meinung, so wer glücklich sein will, das ist eine Entscheidung. Das kenne ich von mir auch. Man kann sich ja auch ganz, ganz schnell in Negatives und Leid und Trauer und Wut reinmanövrieren. Genauso gut kann man eigentlich auch vor den Spiegel sich hinstellen, tanzen und wieder gut drauf sein. Glaubst du, dass unsere Gesellschaft auch aktuell einfach dieses glücklich nicht spürt und selber nicht die Entscheidung trifft, da mehr hinzuschauen, dass deine Academy da ansetzt? Oder wie siehst du das Thema Glück aktuell in der Gesellschaft?
Also das Thema Glück aktuell in der Gesellschaft. Also ich denke, es gibt immer die Menschen, die nach positiver Psychologie leben und die nach dem in die entgegengesetzte Richtung leben und dann die irgendwo in der Mitte stehen und sich nicht so richtig entscheiden können, ob sie den ganzen Tag schlechte Laune oder gute Laune haben wollen.
Ja, die Klassiker.
Ja, die Klassiker, genau. Aber ich habe manchmal das Gefühl, also in Berlin, ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Ecke du kommst.
Düsseldorf.
Aber hier in Düsseldorf. Mhm. Okay, da ist wahrscheinlich genauso. Hier in Berlin ist es so, wenn du mit der Bahn fährst, und ich fahre mittlerweile einfach auch nicht mehr mit der Bahn, muss ich ehrlich sagen, sondern einfach nur noch mit dem Auto, weil ich mir das gar nicht angucken will. Mhm. Und übrigens, deswegen höre ich zum Beispiel auch kein Radio und ich gucke auch kein Fernsehen, weil ich einfach gar keine Lust habe auf diese ganze negative Stimmung so, weißt du? Wenn du hier mit der Bahn fährst, dann sitzen halt alle mit so einem miesen Gesicht irgendwie da und alle haben schlechte Laune und die reden nicht miteinander. Wenn die alle mehr offener sein würden, sich auch mal anlächeln würden und ja, sich Platz machen und wenn einer aussteigen will, dann muss der andere halt zur Seite gehen. Das sind so die kleinen Sachen, die halt leider irgendwie mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen sind. Aber es macht auch der Zahn der Zeit. Die Leute werden immer getrieben, die müssen leistungsfähiger sein, die müssen ackern. Alles wird irgendwie vielleicht auch immer teurer. Es kann sich wieder keiner mehr leisten. Dann arbeiten die umso mehr, dann kommen die ins Burnout, dann vergessen die auch irgendwie sowieso, dass sie glücklich sind. Und das ist so, wenn du wirklich glücklich sein möchtest, dann musst du irgendwann auch mal so einen kleinen Reset machen und musst einfach mal gucken, so okay, warte mal, puh, was wirkt denn jetzt eigentlich alles hier die ganze Zeit toxisch auf mich? Sind es meine Freundinnen, die ganze Zeit alles schlecht reden? Ist es meine Arbeitskollegin, die mich irgendwie mobbt auf Arbeit? Oder auch in der Schule oder in der Ausbildung oder so. Was behindert mich denn da eigentlich, ne? Und dann so einen gewissen Abstand halt auch von den Dingen einfach finden und sich auf sich besinnen und immer wieder. Und auch das Thema Achtsamkeit, das ist so extrem wichtig. Achtsamkeit im Alltag und auch ein respektvoller Umgang. Und das irgendwie ist für mich dieses Thema Glück, das ist so ein Gesamtpaket eigentlich aus allem. Aber du kannst dich jeden Tag, von heute auf morgen, kannst du dich dazu entschließen, glücklich zu sein und dein komplettes Leben zu ändern.
Das ist so schön und ich liebe diesen Satz. Und das Ding ist immer, jetzt hören bestimmt auch welche zu, die sagen, ja genau, wenn das so einfach wäre, dann würde jetzt jeder grinsend rumlaufen. Ich sag mal so, zum Glück haben wir aktuell Maskenpflicht, weil was du gerade angesprochen hast, man sieht die ganzen Fratzen nicht mehr. Man weiß nicht, ob sie lachen oder böse gucken. Von daher kannst du dir immer gut vorstellen, die lachen einfach alle. Aber wie schaffen wir das jetzt, vor allem zwischen 20 und 35? Habe ich so das Gefühl, es ist auch wie so eine Achterbahn. Also dann läuft es mal richtig, denkst du so, geil, ich bin voll happy, hab alles. Und dann kommt ja wie immer im Leben irgendwann so runter und du merkst mal wieder, oh ja, da gibt es doch ein paar Themen in meinem Leben, wo ich genauer hinschauen darf. Was würdest du denn sagen, ist vor allem jetzt für so Leute, die sich im Quarterlife-Chaos befinden, wie können die noch stärker das Glück wahrnehmen? Also dieses Journalen und achtsam sein finde ich super. Merke ich auch bei mir, das hilft extrem. Hast du sonst noch Alltagstipps, wo wir einfach immer wieder so kleine Reminder bekommen, wo wir merken, ah ja, stopp, ich falle schon wieder vielleicht auch in alte Denkmuster, in Zweifel, was du am Anfang ja gesagt hast, wir machen uns dann so viele Gedanken und das merke ich auch immer selbst, dann kann man gar nicht glücklich sein. Wenn man immer Angst hat, getrieben ist und irgendwie sich Sorgen macht, wie soll man dann auf einmal merken, alles ist gut, ich bin angekommen, ich bin sicher. Hast du da Tipps?
Ja, im Endeffekt sich immer wieder neu aufstellen und immer wieder neu analysieren und genau zu fragen, so dieses Problem, was ich gerade irgendwie als Problem sehe, ist es denn wirklich ein Problem? Mhm. Stellt es das wirklich dar oder bilde ich mir das gerade eigentlich nur ein? Und dann gibt es natürlich auch eine coole Art und Weise, mit Schwierigkeiten auch gänzlich halt umzugehen. Wenn du irgendein Problem zum Beispiel hast, dann musst du dir einfach überlegen, okay, also du überlegst dir das schlimmste Szenario, was sich daraus ergeben kann. Ja. Und dann überlegst du dir, wie fühlt es sich nach einer Woche an, nach einem Monat und nach einem Jahr? Und dann versetzt dich wirklich in diese Lage rein, wie fühlt es sich echt nach einem Jahr an? Fühl dich da rein und find dich damit ab. Okay, das passiert in einem Jahr, werde ich da so und so darüber fühlen. Und dann wirst du merken automatisch, wie du da so einen Abstand reinbekommst. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, das Wichtigste ist halt übrigens, dass man einfach sein inneres Kind wirklich kennenlernt. Und das sollte man wahrscheinlich wirklich, also ich hätte das damals auch schon in den jungen Jahren machen sollen, weil wenn du es dann schon lernst, deine Glaubenssätze, deine negativen zu transformieren und umzuwandeln in positive, da hast du so gewonnen einfach. Das ist eigentlich so wichtig, anstatt du etwas immer und immer wieder durch dein Leben ziehst und entweder du hältst dich dann auf, du machst es so mit 35 und hast denn so deine 30er Jahre oder du sagst, okay, du bist halt einfach klug, du machst das halt einfach direkt irgendwie in deinen 20ern.
Ja, und jetzt hast du auch was Wichtiges angesprochen, das innere Kind. Vielleicht hören dir gerade Leute zu, die denken, was soll das denn sein? Was oder wie können wir mit dem inneren Kind zusammen daran arbeiten, dass wir eben so Sachen, wie du gesagt hast, die wir schon länger vielleicht mitziehen, und es ist ja auch manchmal echt so, dass es Dinge sind, die uns gar nicht wirklich betreffen, sondern vielleicht schon von den Eltern, von der Familienkonstellation, also Dinge, die schon viel länger in unserer Generation vorher da waren. Wie schaffen wir es denn, da Abstand zu gewinnen und wirklich wieder bei uns selbst anzukommen?
Also Abstand zu gewinnen, erstmal vom inneren Kind sollte man gar nicht. Also du solltest dich wirklich aktiv einmal damit auseinandersetzen. Und die Aufstellung des inneren Kindes ist deswegen auch so wichtig, weil du kommst halt in den Fühlen, Gefühle, die du ganz lange vergessen hast, vielleicht auch irgendwie vergraben hast oder so. Und wenn es jetzt jemanden gibt zum Beispiel, der gar nicht weiß, was das innere Kind ist, das ist natürlich nicht, man ist sein Leben lang schwanger und hat da ein Kind im Bauch. So ist es ja natürlich nicht. Sondern das innere Kind ist, das sind wir. Das sind wir im Endeffekt, wie wir da stehen, so mit 6, 7 Jahren oder 10 Jahren, je nachdem, was man sich halt vorstellt. Und man merkt zum Beispiel, ob man mit seinem inneren Kind schon Frieden geschlossen hat, indem man sich vorstellt, man steht vor seinem Elternhaus und dann fragt man sich, wo befindet sich genau in dem Moment, währenddessen ich vor der Haustür stehe, mein inneres Kind. Mhm. Und wenn du noch nicht mit deinem inneren Kind in Frieden lebst, dann sitzt das innere Kind wahrscheinlich in deinem Kinderzimmer mit dem Blick nach unten und ist traurig. Mhm. Traurig, weil es nicht gesehen wird von den Eltern, weil die Wünsche nicht respektiert werden, weil man sich nicht geliebt fühlt, weil man das Gefühl hat, man darf nicht sein zum Beispiel. Und erst wenn du dich nochmal fragst, wenn du das quasi alles aufgearbeitet hast und du fragst dich dann nochmal, wo steht das innere Kind, dann wird das innere Kind mit dir an der Tür stehen und du hast es ganz, ganz sicher im Arm und beschützt es und umarmst es einfach.
Ja, mega das schöne Bild. Und das glaube ich auch, dass wir auch Thema Schattenthemen, also Dinge, die wir eigentlich so ablehnen an uns, wo wir sagen, das dürfen wir nicht, dass es ganz häufig ja auch in der Gesellschaft so gar nicht gewollt ist, dass wir das auch rauslassen. Deshalb sind es ja auch unsere Schattenthemen. Wie wichtig findest du denn, dass man das auch mit aufarbeitet? Also aufarbeiten finde ich immer so ein hartes Wort, aber dass man es trotzdem einfach auch mal wahrnimmt. Ich glaube, das ist so im ersten Moment für Leute, die jetzt noch vielleicht gar nicht sich so wirklich damit beschäftigt haben und merken, oh, irgendwie fühle mich nicht gut, aber ich weiß gar nicht warum, dann ist es ja bestimmt hilfreich, einfach da mal reinzugehen.
Es ist definitiv hilfreich, da mal reinzugehen. Ich kann dir mal als Beispiel sagen, gerade in meiner Kindheit war das so, ich habe irgendwie für eine Prüfung gelernt und mein Vater ist einfach locker am Tisch vorbeigelaufen und hat dann gesagt, das schaffst du eh nicht, du brauchst nicht lernen.
Wow.
Also das war so die Motivation, die er mir quasi liebevoll mit auf den Weg gegeben hat.
Sehr liebevoll.
Super liebevoll, aber gut, von liebevoll war ja eh nichts zu spüren. Von daher war das also auch noch egal. Und das hat natürlich eine Menge mit mir gemacht. Und das sind Themen, die bleiben halt einfach in dir drin, so lange, bis du wirklich bereit bist, die auch zu erkennen und dann gegebenenfalls halt natürlich auch umzuwandeln in positive Glaubenssätze, weil ansonsten, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich womöglich heute noch durchs Leben gehen und mir sagen, das schaffe ich ja eh nicht. Also probier es gar nicht aus.
Ja.
Das ist schon wichtig.
Das ist auch super spannend, deshalb finde ich auch, vor allem, wenn man zwischen 20 und 30 oder 35 sich da diesen Sachen stellt, schafft man es eben auch, eine ganz andere Richtung im Leben einzuschlagen und nämlich halt auch, sich besser kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, auch, was du mit deinen Fragen gesagt hast. Es ist so wichtig, sich die Sachen zu stellen und da auch einfach mal ehrlich miteinander oder miteinander mit sich selbst zu sein. Mhm. Weil das habe ich auch oft das Gefühl, dass wir immer versuchen, so perfekt nach außen zu sein, gerade in der Gesellschaft. Wir wollen den perfekten Jobtitel, am besten die Vorzeigebeziehung, dann am besten mit 30 Haus und Kind, dass alles gesellschaftlich schön gelobt werden kann, Anerkennung. Und da ist es ja häufig schon schwierig zu sagen, oh, ich habe da noch ein Thema, wie zum Beispiel, dass ich es überhaupt nicht mag, dass ich im Mittelpunkt stehen muss. So, ich mag das nicht, aber irgendwie bin ich trotzdem immer. Und dann spürt man ja auch innerlich Kämpfe gegen sich selbst, was ja auf die Zeit auch mega kraftzehrend ist. Hattest du da auch so ein Thema, wo du gesagt hast, das konntest du auflösen früher, was dir jetzt vor allem auch hilft, anderen irgendwie da zu begegnen und sie uns zu unterstützen?
Na, vielleicht auf jeden Fall gerade so in Bezug auf, du darfst keine Gefühle zeigen. Das war bei mir auch ganz stark verankert, weil das einfach in der Familie nicht gang und gäbe war. Also mein Vater war, der hat in der ganzen Kindheit ist da keine einzige Umarmung geflossen. Okay. Also er war schon sehr, sehr unemotional im Endeffekt, vielleicht ein paar Mal von meiner Mutter oder so. Und gerade wenn damals zum Beispiel Streitereien waren, dann bin ich diejenige gewesen, die zum Beispiel neben ihm gesessen hat und ihn runtergeholt hat, womit ich halt selber auch Angst hatte, ne? Ist ja klar. Aber in dem Moment musste ich meine eigenen Gefühle ja komplett unten anstellen. Und das konnte ich halt ganz lange nicht, ne? Über meine Gefühle reden ging nicht, meine Gefühle zeigen ging nicht. Und das habe ich im Endeffekt im Laufe der Zeit halt gelernt, auch mit gewissen Menschen, die mir dann begegnet sind, die gezeigt haben auch so, hey, das ist okay, indem ich eben diesen positiven Glaubenssatz dann auch gefunden habe, ne? Du darfst fühlen, du darfst Gefühle zeigen. Mhm. Und ich habe ganz viele Coaches tatsächlich in den Lebensaufstellungen, die auch sagen, dass sie da wirklich auch Schwierigkeiten hatten und die auch das Gefühl haben, eben in ihrer Familie ihre Gefühle auch nicht zeigen zu dürfen und auch nicht sagen zu dürfen, wer sie sind und was sie gerne möchten.
Ja, das glaube ich auch, dass das vor allem in der Gesellschaft gar nicht gern gesehen wird mit den Gefühlen. Das wird häufig so abgespielt, von wegen, man muss ja eher tough sein. Und auch in der Businesswelt habe ich häufig das Gefühl, dass wir Frauen auch versuchen, gar nicht so wirklich auf unser Bauchgefühl zu hören oder generell gar nicht mal so die Intuition. Und das ist auch voll krass, dass wir das einfach alle verlernen mit der Zeit, wenn wir halt uns gar nicht darauf mehr fokussieren dürfen, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich denke, nach unserer Intuition sollten wir ganz häufig gehen. Ich glaube, ich bin mein Leben lang eigentlich nach Intuition gegangen. Intuition und Bauchgefühl. Und es hat eigentlich immer funktioniert. Und gerade wir Frauen, wir haben so eine fantastische Intuition.
Ja,
Weißt du, ich würde, was ich auf jeden Fall nochmal gerade ansprechen würde, du hast gerade was gesagt, dass ja uns die Gesellschaft auch gewisse Sachen so vorlebt, so von wegen, wir müssen dann einen Typen kennenlernen und dann müssen wir ein Kind kriegen und am besten fahren wir noch ein ganz hübsches Auto, haben noch einen super Titel, einen Manager-Titel oder so und dann passen wir halt irgendwie ins Bild. Oftmals neigt man ja zum Beispiel auch damit, sich zu vergleichen. Da guckt der eine vielleicht die Cousine an, bei der Cousine war das so, oh, okay, gut, die wird von allen gemocht, dann mache ich es genauso. Ja. Man hat einen gewissen Druck, denn erwarten die Eltern wahrscheinlich, du musst jetzt einen Ausbildungsjob kriegen oder musst jetzt ein Studium finden und es ist doch mal gut, wenn du jetzt mal einen Typen kennenlernst. Damit bin ich auch jahrelang genervt worden. Die haben schon gedacht, ich bin lesbisch, weil ich nie einen Typen mit nach Hause gebracht habe. weil meine Schwester halt einen so nach dem anderen hatte, weißt du, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit gewesen. Und was ich zum Beispiel auch lernen musste, gerade in den Jahren, ist auch Kritik anzunehmen und die auch so anzunehmen, dass ich im Endeffekt sie auch für mich nutzen kann und sie mich auch weiterbringt und nicht nur in mein Schneckenhaus zurück und ach, der hat mich jetzt geärgert, weil der hat mir Kritik gesagt. Nein, sei einfach dankbar dafür, wenn du Kritik kriegst, weil genau daran kannst du ja wachsen.
Das ist auch ein super spannendes Thema mit Kritik, da bin ich ehrlich. Also ich bin auch noch sehr auf meinem Weg, Kritik anzunehmen. Vor allem tut es mir immer sehr weh, wenn es Leute sagen, wo ich das Gefühl habe, eigentlich dürften die mir die Kritik gar nicht geben, weil die vielleicht selber nicht so leben oder nicht besser können. Und es häufig einfach auch eine Projektion ist, also dass sie einfach Themen, die sie eigentlich bei sich auch haben, die sie vielleicht auch unbewusst stören, einfach bei mir rauslassen. Wie gehst du dann damit um? Also wie schaffst du es dann trotzdem irgendwie die Kritik nicht so zu persönlich zu nehmen?
Weißt du, ich sage immer, stell dir doch einfach mal vor, jeder Mensch auf der ganzen Welt läuft mit einem Rucksack durch die Gegend. Mhm. Und in den Rucksack werden halt frühmorgens unterschiedlich viele Sachen gepackt. Der eine hat gerade Stress mit dem Freund, der andere hat vielleicht irgendwie heute Morgen erfahren, dass er irgendwie eine Diagnose hat oder so. Und das ist dann genau deine Arbeitskollegin. Deine Arbeitskollegin soll von dir, die kontrolliert vielleicht von dir immer irgendwie eine Arbeit, weil es einfach so ihr Job ist. Ja, ihr habt euch so abgesprochen und dann hat sie dir vielleicht sonst immer die Sachen so ganz lieb gesagt, guck mal, setz mal da noch ein Komma oder was auch immer. Und dann kommt sie an diesem Tag zu dir und sagt, was hast du denn da gemacht? Und das geht doch nicht und so, ja. Mhm. Aber da muss man sich halt überlegen, okay, warte mal, warum ist denn der Mensch so? Warum reagiert sie dann jetzt so? Welche Sachen sind denn in ihrem Rucksack drin? Mhm. Und gerade das Beispiel, was du gebracht hast, dass es zum Beispiel ja auch Menschen gibt, die sich sozusagen einmischen, also dir die Meinung sagen, auch wenn man der Meinung ist so, du machst es doch selber nicht so, warum erzählst du mir das denn jetzt? Dann einfach reden lassen. Mhm. Weil du bist ja in dem Moment dann die Klügere von euch beiden. Wenn du dich jetzt da aufräumst und ach, ich weiß doch, dass du das nicht so machst, dann gibst du der Sache auch irgendwie Feuer. Und das gehört auch mit dazu tatsächlich zum, wenn du halt ein bisschen älter wirst, dann wirst du halt einfach ein bisschen ruhiger. Du lernst gewisse Sachen auch einfach zu überhören. Schneidest du einfach nächstes Thema an. Diese Ruhe, das war auch was, was ich mir ganz stark in den Jahren, in denen du dich jetzt befindest und viele andere sich auch befinden, das war so eine Sache, ich habe mir immer gedacht, boah, diese 40-jährigen Frauen, die sind ja immer so schön ruhig und entspannt und die kann nichts mehr aus der Welt bringen. Ja, heute weiß ich, dass es auch anders ist. Natürlich, ich meine, ich bin jetzt erst 33 und noch nicht 40. Vielleicht ändert sich das bis 40 nochmal, dann sage ich dir nochmal Bescheid.
Ja, bitte.
Aber ja, im Endeffekt bringe ich die Sachen jetzt immer noch auf die Palme und du bist ja am Ende immer noch der gleiche Mensch, der du auch in deinen 20ern warst. Du wirst halt einfach nur selbstbewusster, du weißt mehr, was du willst und mehr, wo du hin willst und kein Mensch muss in den 20ern wissen, was er die nächsten 10 Jahre macht und in den nächsten 20 Jahren. Das weiß ich doch jetzt auch noch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo ich in 10 Jahren vielleicht leben werde. Vielleicht gehe ich auch wieder nach Mallorca oder so. Alles ist offen und das ist doch auch das Schöne im Leben, dass du jeden Tag neu entscheiden kannst. Was willst du denn eigentlich machen?
Das ist mega, weil ich glaube auch, dass vor allem wir durch den Druck der Gesellschaft so von wegen, du musst einen Plan haben, das wird uns ja schon in der Schule suggeriert, ab der 4. Klasse, okay, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, dann ab der 10. machst du Abschluss oder machst du Abi, ab der 12. alles klar, was studierst du jetzt, dann nach dem Studium, alles klar, was machst du jetzt, machst du Master oder gehst du arbeiten und das geht ja immer so weiter. Also es ist ja immer, du musst ja irgendwie einen Plan haben und die, die aussteigen und auf einmal sagen, nö, ich lass mich treiben oder so, die werden als Lebenskünstler oder ach, der ist jetzt irgendwie ein bisschen verloren, der kommt wieder zu sich, abgestempelt. Dabei bin ich absolut derselben Meinung wie du. Es ist doch viel aufregender zu gucken, okay, ich bin jetzt gerade am Status quo und ich weiß jetzt nicht, was in 10 Jahren passieren wird, aber ich habe meine Ziele und ich sage so, das würde ich gern machen, das und das interessiert mich, das finde ich spannend, einfach mal in die Richtung loszugehen.
Einfach mal losgehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du nicht losgehst, wenn die Leute nicht den Jakobsweg losgehen würden, dann würden die doch nicht diese ganzen schönen Aussichten sehen und, weiß ich nicht, die Menschen, die sie vielleicht auf dem Weg treffen. Und das, finde ich, ist auch persönlich das Wichtigste, dass du in deinem Leben, dass du den Ball einfach mal losrollst. Weil wenn er nicht rollt, da passiert ja nichts, dann kommst du aber auch nicht voran. Und ich muss sagen, persönlich, ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, auch, ich meine, damals, wann waren Praktika in der 7. Klasse oder so? Und dann fragen die also, was willst du machen? Naja, weil was will ich machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann gehst du in irgendwelche Berufsinformationszentren und beliest dich da und denkst du so, nee, das will ich nicht, nee, das will ich auch nicht, das auch nicht. Okay, und dann überlegst du, was macht denn die Allgemeinheit? Und die meisten kommen ja dann darauf, dass sie BWL studieren, weil das ja die meisten machen.
Das ist schon Klischee, aber leider ja.
Mega Klischee, oder? Aber es ist nicht schlimm, weil dann kannst du ja in alle Richtungen im Endeffekt gehen. Das ist ja ein stabiles Studium im Endeffekt. Und ich habe mir damals auch gedacht, okay, warte mal, was mache ich, was kann ich gut? Naja, ich kann vielleicht irgendwie ganz gut reden oder so. Also habe ich Kauffrau im Einzelhandel gelernt. Hm. Ja, was mache ich denn jetzt mit Psychologie-Themen? Jetzt beschäftige ich mich mit was ganz anderem.
Ja.
Oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass du das immer noch mal verändern kannst. So, das ist so meine Grunderfahrung, ja, dass du von heute auf morgen quasi sagen kannst, okay, ich mache jetzt einfach was ganz anderes, wie eben damals auch so, ich gehe jetzt halt einfach ins Ausland. Das ist doch jetzt vollkommen, ne, ist doch Wurst. Ja. Kann man ja einfach mal machen. Habe ich den Job gekündigt, die Wohnung gekündigt, einfach weg. Ja, und du kannst ja dann immer wieder zurückkommen im Endeffekt. Du musst ja nicht deine ganzen Zelte abbrechen. Wenn du eine kleine Wohnung hast, dann sagst du jetzt, oh, ich vermiete die jetzt erstmal unter. Kommt Zeit, kommt Rat. Und das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Man darf sich nicht so gedrängt vom Leben fühlen und schon gar nicht darauf hören, wenn die Mami mal wieder sagt, Mensch, du musst jetzt aber, nee, ich muss nichts. Wenn, dann möchte ich das, aber ich muss es doch nicht. Das ist doch mein Leben. Und alles im Leben ist Schicksal und vorbeschrieben, wenn du mich fragst. Es gibt irgendwo eine Liste, wo einfach mal alles schon draufsteht. Und jeden Tag, den du verlebst und jeder Mensch, der dir begegnet, der gehört da rein. Und wenn der dir sagt, auf einmal, und du hast noch nie darüber nachgedacht, dass zum Beispiel Social Media total interessant ist und du warst vorher noch gar nicht bei Insta angemeldet und auf einmal merkst du so, wow, total die Leidenschaft. Und auf dem Weg lernst du vielleicht deinen neuen potenziellen Chef kennen oder du lernst einen Aussteiger kennen und stellst halt fest, ey, das ist total meins. Der Weg entsteht beim Gehen. Die Leute, die kommen dir einfach wie so Gabelungen, die kommen dir einfach in dein Leben, die kommen da rein, die geben dir Impulse und Ideen. Und so läuft das Leben einfach so, ohne Zwang am besten.
Ja. Ach, das waren jetzt richtig schöne Worte, passen auch aktuell super auf meine Situation. Deshalb würde ich sagen, steigen wir direkt mit den Abschlussfragen rein, weil das ist jetzt so, geht eigentlich ineinander über, weil ich bin auch so ein Sprüchetyp und du hast jetzt ganz viele tolle Sprüche auch gesagt, die ich auch so sehe. Und hast du einen Lieblingsspruch, wo du sagst, wenn du den liest oder den gibst du immer deinen Coaches mit, das erfüllt dich? Und wenn du einen hast, welcher und warum ist es dein Lieblingsspruch?
Also ich habe ja dann lange also in Spanien gewohnt, also habe ich auch ein bisschen angefangen, Spanisch zu sprechen. Und eine liebe Kollegin von damals, die Amalia Ibanez, die hat dann zu mir gesagt, sei einfach immer, wie du sein willst. Und auf Spanisch heißt das, sé lo que quieres. Mhm. Und das ist so, wo ich dachte so, ja, ich muss gar nicht so sein, wie die anderen mich sehen wollen. Das ist total unwichtig. Hauptsache, ich gefalle mir und ich bin mit mir selber einfach im Reinen. Und deswegen, sé lo que quieres ist für mich der absolute Favoritenspruch, den ich auch oft anwende.
Ach, der ist voll schön. Vor allem, ich finde immer, wenn es nicht deutsch ist, klingt es gleich nochmal viel schöner.
Ja, wie als ob Blumen sozusagen aufsteigen im Moment.
Ja, cool. Und du hast ja auch, also jetzt haben wir auch ein paar Mal über deine Finally Happy Academy gesprochen. Wenn die Menschen jetzt sagen, hey, cool, ich habe da gerade Themen, wäre cool, wenn wir da mal zusammen draufschauen. Wo können sie dich am besten erreichen? Wo sagst du, können sie mit dir am besten in Kontakt treten?
Also Sie können sehr gerne auf meine Website gehen, www.finallyhappyacademy.com. Da finden Sie die ganzen Coaching-Angebote. Da ist das Kontaktformular. Sie können sich melden. Ansonsten Instagram, selbiger Name im Endeffekt, können Sie mich auch finden. Ich habe auch angefangen, YouTube zu machen, aber ich bin da noch nicht so ganz der Profi. Also ein paar semi-professionelle Sachen findet man da auf jeden Fall auch. Ansonsten direkt im Instagram ist auch meine Telefonnummer und da kann man sich jederzeit melden.
Sehr cool. Und zum Abschluss, natürlich haben wir jetzt ganz, ganz viel gesprochen und ich fand es super schön, aber hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, das gibst du vor allem Leuten mit, die jetzt zuhören, die zwischen 20 und 35 sind und die vielleicht gerade einfach einen Impuls brauchen? Was wäre das von dir? Was sind deine berühmten letzten Worte sozusagen?
Einfach treiben lassen. Einfach den Berg mal runterrutschen und einfach gucken, was passiert, aber immer mit einem Verstand vorgehen. Und was ich auch immer ganz gerne sage, und ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, die ich mitgeben möchte, springt niemals von der AIDA runter, wenn ihr nicht wisst, dass das kleine Beiboot da an der Seite liegt, auf Backbordseite, was ihr da vorher angemacht habt. Springt erst dann da runter, weil ihr ja wisst, ihr habt es da angelegt. Das heißt, Sicherheit, finde ich persönlich, ist ein großer Aspekt. Freiheit ist ein großer Aspekt. Und wenn du schaffst, da eine Symbiose draus zu bilden, dann kannst du schon ein ziemlich cooles, aber auch sicheres Leben führen.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Es war super inspirierend. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen hier auch was mitnehmen können für sich. Und ein fettes Danke an dich.
Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche allen, die jetzt in den 20er sind, einen kühlen und klaren Kopf und maximal viel Spaß. Und auf jeden Fall mal nach Thailand reisen, 3 Wochen lang Backpacken, kann ich total empfehlen. Ja, genau das Richtige in dem Alter.
Das stimmt, das sollte man wirklich tun. Sehr cool.
Und ich hoffe, du konntest aus diesem Interview auch jede Menge für dich mitnehmen. Kleine Impulse, die dir sagen, dass du auch wertvoll bist, dass du jetzt deine Idee verwirklichen darfst und deinen Weg gehen darfst. Teile doch gern die Podcast-Folge, wenn du jemanden kennst, der genau dieses Thema gerade hat. Oder schreibe auch gerne eine Bewertung, wie du die Folge fandest und was du daraus für dich mitgenommen hast. Wenn du Unterstützung brauchst und das Gefühl hast, hey, ich möchte mich viel mehr verwirklichen, ich möchte noch mehr mein Ding machen, aber weiß nicht genau wie, dann schreib mir doch so gerne und wir finden bestimmt eine Lösung und ich kann dir weiterhelfen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Miriam.